Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Korintherbriefen. Paulus zeigt uns darin, wie wir trotz Konflikte und Herausforderungen die Botschaft des Kreuzes im Alltag hochhalten können. Eine Einladung, die Antwort auf die schwierigsten Fragen unseres Lebens ganz neu in Jesus Christus zu finden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, also herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir wieder zusammentreffen zu einem gemeinsamen Gespräch über die Bibel. Und ich heiße dich willkommen, Dominik. Ich heiße dich willkommen, Carmen, Josef. Und ich freue mich, dass wir da jetzt zusammen sein werden. Und ich freue mich auch über unser Thema. Wir wollen am Anfang Gott bitten, dass er uns mit seinem Heiligen Geist beisteht. Unser treuer Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, Herr, dass du alles das auf dich genommen hast, worüber wir heute wieder reden werden und was wir eigentlich uns schwer tun, wirklich zu begreifen. Bitte dich, dass du bei uns bist und dass du unser Gespräch leitest. Segne unsere Gedanken und sei du gegenwärtig. Amen.
Amen. Amen.
Kreuz oder Steinigung? Also wir wissen aus der Geschichte, das Kreuz, das waren die Römer. Die Steinigung, das waren die Juden. Wenn man jetzt drüber nachdenken würde, was schändlicher ist, was käme dann heraus? Das Neues Testament spricht ja deutlich von der Schande des Kreuzes, nicht? Also, angenommen, die Juden hätten wie ein paar Jahre später bei Stephanus Jesus auf ihre Weise ums Leben gebracht, dann wäre er gesteinigt worden. Wäre das weniger schändlich gewesen? Das ist einfach die Überlegung jetzt am Anfang.
Nein, beides war eine öffentliche Exekution.
Ja.
Ist beides mit Schande belegt.
In der jeweiligen Kultur.
In der jeweiligen Kultur, klar. Ja. Aber das Kreuz dauert länger.
Ja, aber um einiges.
Meines Wissens.
Ja.
Und deshalb habe ich das Gefühl, ist es für den Betroffenen dementsprechend auch schlimmer. Man ist exponierter, aber...
Es entspricht dem, was schon Daniel über die Römer sagt, nicht, dass sie besonders gräulich und alles zermalmen sind. Sogar in ihren Todesstrafen sind sie das. Das ist wahr. Nun, Paulus spricht in seinem ersten und auch zweiten Kapitel des Korintherbriefes sehr klare Worte im Zusammenhang mit, dass das Kreuz zwar als Schande, aber auch als Kraft betrachtet werden kann. Er will also das umkehren. Kreuz als Schande ist allgemein gut. Aber Kreuz als Kraft, das wäre jetzt sozusagen der paulinische Beitrag zur Diskussion. Wollen wir das lesen?
Ja.
Josef, kannst du anfangen? Nimm uns mal mit in die ersten Verse unserer Betrachtung. Das ist 1. Korinther 1 von 17 bis, ja, sagen wir einfach 25.
Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisen dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen.
Dankeschön. In diesem Abschnitt finde ich, dass der Paulus sehr schwarz-weiß malt. Wieso ist das berechtigt?
Ich glaube, es treffen einfach zwei komplett unterschiedliche Anschauungen aufeinander, die man so rein logisch, menschlich betrachtet, gar nicht unter einen Hut bekommt. Also das, wir haben ja vorher gesagt, das Kreuz ist die maximale Schande. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es für uns die maximale Erlösung, also das Beste, dass Gott für uns gestorben ist. Und ja, wie soll jemand, der den geistlichen Aspekt nicht sieht, das sehen können? Also für die wird das gar nicht zusammenpassen.
Ja, ist das nicht so, dass wir einfach eine so starke historische Distanz schon haben zu diesen ganzen Dingen, dass wir, also mir geht's halt so, ich muss mich da immer reindenken. Ich fühle das Besondere Schandhafte des Kreuzes nicht. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Wir sind alle so im Glauben erzogen. Für uns ist das Kreuz ja eigentlich ein Siegeszeichen. Das, so sind wir schon aufgewachsen, als Kinder schon. Das Kreuz, das wissen wir, da ist Jesus für uns gestorben. Aber diesen Schandbegriff, dass man sich da jetzt sozusagen aufrichten muss und sagen, Leute, ich bekenne es. Das Kreuz ist die Wunderwaffe Gottes, so auf diese Art. Das ist uns ja nicht mehr gegeben.
Das ist vielleicht genau der Punkt. Du hast gesagt, wir sind so aufgewachsen.
Ja.
Das waren die Korinther nicht.
Nein.
Die Korinther waren eine heidnische Gemeinde, eine junge Gemeinde. Und manchmal muss man wahrscheinlich schwarz-weiß malen bei Dingen, die noch ganz jung sind. Ja, muss man klar sagen, wie es ist, damit sie auch lernen können.
Ja.
Später kann man das vielleicht differenzierter angehen, aber die Gemeinde war jung, die Gemeinde war wahrscheinlich orientierungslos zu einem gewissen Grad in diesen Fragen und mussten sich ja mit dieser, oder sahen sich mit dieser Schande konfrontiert, dass sie an jemanden glauben, der ein Verbrecher tot gestorben ist.
Genau.
Und die Auferstehung war nicht unbedingt
unwidersprochen.
Ja. Also ich meine, in Athen haben die Leute Paulus weggejagt, als er über das angefangen hat zu reden.
Ja.
Oder?
Ja.
Und von dem her denke ich, muss er hier wahrscheinlich klare Kante zeigen.
Ja.
Ja, eben dieses, was du sagst, was uns verloren gegangen, was wir nie gekannt haben.
Ja.
Ja, diese Schändlichkeit des Kreuzestodes, das war bei denen absolut präsent.
Mhm.
Ich meine, die waren Teil dieses Systems, dieses römischen Systems und für die war das, also durch jede Ader ist es gelaufen, dass es nichts Schändlicheres gibt als diesen Kreuzestod. Und das dann anzunehmen, dass der, den man anbetet, genau diesen Tod gestorben sein soll, da muss man, wie du sagst, schon schwarz-weiß malen. Da muss man einfach ganz klar diese Gegensätze aufzeigen.
Ich habe das mal,
dass irgendjemand annehmen kann.
Genau. Ich habe das mal gelesen, ich habe es nicht selbst überprüft, also ich war noch nicht in Pompeji, aber es soll dort irgendwo eine Karikaturzeichnung an einer Wand geben von einem Kreuz, wo ein Mensch dran hängt mit einem Eselskopf und davor kniet einer und dann soll die Unterschrift lauten Androklus, das ist der Name dessen, betet seinen Gott an. So eine Art Karikatur aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Androklus betet seinen Gott an und man macht sich darüber lustig, sozusagen. Er betet einen an, der gekreuzigt ist. Ja.
Ich bin mir gerade überlegen, was gäbe es heute, was so schändlich
genau.
wäre. Aber ich will es nicht sagen, weil ich in dieser Runde das nicht nennen will, weil es schändlich ist.
Ja.
Ich glaube, genau so haben sich die Leute damals wahrscheinlich gefühlt, dass sie sagen, ja, das war mit so einer Schande belastet, das Kreuz, dass es peinlich war, den Leuten darüber zu reden. Wie es für mich jetzt peinlich wäre, wenn ich hier Dinge nennen würde, die heute schändlich sind.
Ja. Also da in diesen Kategorien müssen wir denken und plötzlich merken wir, würden wir auch schwarz-weiß malen. Weil es so arg ist. Nicht? Und auf der anderen Seite soll man dann sagen, aber es ist eine Gotteskraft. Schauen wir uns das an. Hier im Vers 18 gleich, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die sich selbst zerstören. Also ich nehme jetzt Anleihe an dem Text, der in der Lektion hier besprochen wird, wo er sagt, das Wort bedeutet eigentlich sich selbst zerstören, ja, eine Anspielung darauf. Eine Torheit denen, die sich selbst zerstören, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Ist das für uns noch heute gleichermaßen und wie gültig? Das Wort vom Kreuz, ich könnte jetzt sagen, das Evangelium, das Wort Gottes, ist eine Torheit denen, die sich selbst zerstören. Das stimmt. So denkt man eigentlich immer noch, nicht? Aber denen, die daran glauben, ist seine Kraft Gottes. Ja.
Aber so wie du vorher gesagt hast, dass uns das eigentlich ein Stück weit fehlt, diese Tiefe der Schande des Kreuzes zu verstehen, ich glaube, dass damit schon auch die Gefahr verbunden ist, dass wir uns vielleicht zu wenig bewusst sind, was Jesus bereit war, auf sich zu nehmen. Ja. Die Gefahr besteht. Und ich glaube auch, dass wir, ich meine, wir kommen eh nicht zu Ende damit, aber dass wir uns einfach vielleicht auch zu wenig Gedanken darüber machen, was Jesus wirklich auf sich genommen hat. Das ist nämlich ein Teil von dem, was hier zum Tragen kommt mit diesem Schwarz-Weiß, weil es eben so eine unbegreifliche Torheit war. Deshalb ist ja das, was Jesus für uns erlitten hat, so unbegreiflich viel. Weil etwas Angenehmes auf sich zu nehmen, da gehört nicht viel dazu.
Aber anscheinend ist das Leben Jesu generell von dem geprägt. Ich denke, das beginnt ja schon am Anfang mit dem Stall in Bethlehem. Nicht? Da geht es ja schon los. Nicht bei den Tieren mitten im Dreck, Grunde genommen, kommt der Messias auf die Welt. Ganz genau. Das ist ja schon.
Aber weil uns das zu wenig bewusst ist, wie schändlich das alles ist, von der Begurt.
Was kann Begurt aus Nazareth beginnen. Schon gut?
Ja, genau.
Das geht ewig so weiter.
Das geht die ganze Zeit so dahin, ganz genau. Ja. Aber weil uns diese Dinge zwar vielleicht bekannt sind, aber in ihrer Tiefe vielleicht nicht so bewusst sind. Ja. Deshalb glaube ich, dass wir vielleicht
es notwendig,
hätten, da mehr drüber nachzudenken.
Absolut, absolut.
Mir geht es immer wieder so, dass ich, wenn ich drüber nachdenke, was Jesus am Kreuz erlitten hat, je mehr man drüber nachdenkt, umso dankbarer wird man.
Mhm, ganz sicher.
Da steckt eine Gefahr drin.
Ja.
Torheit ist ein so gesittetes Wort. Heute würde man wahrscheinlich sagen Dummheit. Mhm. Oder? Ja. Und das, denke ich, ist schon nach wie vor so. Leute, die das Kreuz nicht als rettend einordnen und die das Glaubenssystem des Christentums nicht als überzeugend für sich nehmen, für die ist das eine Dummheit.
Ja, ist absolut paradox.
Und ich kann mich an Gespräche erinnern, wo ich auch einfach feststellen musste, ich habe ein anderes Glaubenssystem. Für mich ist das Kraft, für mich gibt das Sinn. Und andere haben mich beurteilt und für sie hat es keinen Sinn gemacht. Und ich kann sie verstehen.
Nach dem Motto, du bist doch intelligent, warum glaubst du?
Genau.
Ja, so ein bisschen,
und ich kann es auch verstehen, weil es gibt Dinge in der Bibel, die sind schwierig nachzuvollziehen mit einer vernünftigen Zugang. Ich meine, dass eine Schlange spricht zu einer Frau aus dem Baum und so weiter, das klingt nach Mythos und für mich ist es aber keiner. Für mich macht das komplett Sinn in meinem System, aber ich verstehe, dass Menschen, die heute säkular geprägt sind, dass die auch auf diesen Begriff kommen würden wahrscheinlich.
Ja, Torheit, Dummheit.
Ich glaube, da braucht es nicht mal das Kreuz. Also das geht ums ganze Evangelium. Es ist belächelt.
Ja,
also.
Genau.
Aber ich glaube, wichtig ist, und das kommt bei dem auch raus, was du sagst, man muss alles kennen. Nehme ich einzelne Teile heraus, ist das widersinnig. Ja, ganz viele Stellen, da gibt es genügend. Aber wenn ich den Gesamt, wenn es alles kenne, von Deckel zu Deckel, wie du so gerne sagst, von Deckel zu Deckel, wenn ich alles kenne und ich die Zusammenhänge erkenne und die Linien, die sich durchziehen und so weiter, dann macht es plötzlich alles Sinn.
Das ist ein wunderschönes Bild am Ende. Ja,
ja genau.
Das wir
aber man muss genügend Steine im Puzzle haben, um was zu erkennen.
Die Verurteilung der Weisheit, die Paulus hier vornimmt, wie müssen wir das einordnen? Das klingt ja schon brutal, nicht? Er zitiert den Propheten Jesaja, nicht? Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, den Verstand der Verständigen will ich verwerfen, wobei er doch ständig uns bemühen soll, Verstand zu zeigen. An anderen Stellen können wir das ja lesen, die Aufforderung. Und hier so, wo sind die Klugen? Fragezeichen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Das ist doch interessant, sehr kontrapunktisch, findet ihr nicht? Wie soll man das wirklich verstehen?
Wenn ich das hier nur den Buchstaben nachlese, dann widerspricht das sämtlichen anderen Aufforderungen in der Bibel.
Mhm.
Also ich glaube, es ist hier wirklich nur, das zu verdeutlichen nochmal, wenn ich mit meiner Logik das, was Gott als Gesetz festgelegt hat, widersprechen möchte, dann ist das Dummheit.
Ich würde, wenn ich das heute schriebe, in heutigem Deutsch, dann würde ich das, so verstehe ich, ihr könnt mir jetzt widersprechen. Wo sind die Obergescheiten? Wo sind die Superschlauen, die sich was einbilden, weil sie was gelernt haben? Wo sind die, die überall in den Gremien sitzen und sich für klug halten. Hat nicht Gott all das zur Dummheit erklärt durch das, was er getan hat? Das ist der krasse Gegensatz, nicht? Den er hier aufzeigt. Nicht, ich glaube nicht, dass der Paulus grundsätzlich Weisheit oder Klugheit oder die Begegnung mit, ich möchte verstehen, die Begegnung mit Menschen, die verstehen, dass er das verurteilt. Das glaube ich nicht, grundsätzlich.
Paulus selber war ein hochintellektueller Mensch.
Aber, also,
aber was ziehe ich für Schlüsse aus meinem Wissen? Das ist doch das Problem. Wenn ich meine Schlüsse spätestens am Grab enden, dann muss ich sagen, ja, das ist aber nicht, das hilft aber nicht viel.
Also, was ich herausfühle, ist, dass der Paulus sagt, diese ständigen Jesus-Widersprecher, diese ständigen Gottgegner, das sind Leute, die sich alle einbilden, dass sie ihren Standpunkt ihrer Klugheit zu verdanken haben. Und er will einfach aufzeigen, das ist überhaupt nicht klug, die bilden sich das nur ein.
Und ich glaube, das Wesentliche, ich glaube, Gott möchte, dass wir denken, dass wir über das nachsinnen. Dadurch wächst ja auch unser Geist. Aber die einfache Botschaft des Kreuzes, ich glaube, die sollte auch einfach bleiben. Mhm. Das ist für jeden. Also da muss ich, das kann jeder verstehen. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Also ja, einfach, ich muss das nicht zerdenken.
Genau. Ja. Einfach auf der einen Seite unbedingt, weil es soll ja auch Kinder begreifen können. Und auf der anderen Seite aber ist diese Einfachheit eine, über die wir ein Leben lang, und Ellen White sagt sogar, eine Ewigkeit lang nachdenken werden. Also ist doch nicht ganz einfach eigentlich.
Ich denke auch, oder es zeigt, es gibt noch etwas Höheres, das wir als Menschen nicht erreichen können. Mhm. Und ich glaube, das ist was die Einsicht im Christentum ist, womit der Demut einhergeht, die gefordert ist von Christen, dass wir eben anerkennen, es gibt etwas Unerreichbares.
Was ich eben so interessant finde, und das ist ja, denke ich, eine der ganz besonderen Eigenschaften der Bibel ist, dass man da anfangen kann, das zu lesen, und innerhalb kürzester Zeit versteht man die großen Linien. Ja? Da gehört nicht viel dazu, das kann jeder Mensch verstehen. Hm. Ich habe die Bibel studiert mit älteren Damen, die sind am Ende der Kriegswirren zur Schule gegangen, die haben von sich selber gesagt, wir haben nichts gelernt, außer ein bisschen rechnen und lesen, sonst gar nichts. Aber die Bibel konnten sie sehr gut verstehen, hat alles gereicht. Und du kannst das jahrzehntelang, du wirst das bestätigen, studieren und kommst trotzdem nicht zum Ende. Es ist nicht wie ein Fachbuch, das sich zweimal durchliest, dann steht es im Regal, weiß ja, was drin steht. Mhm. Sondern du kommst nie zum Ende.
Kommst nicht durch, ne?
Jahrzehnte und nach Jahrzehnten liest man einen Text und fragt sich, ob er den schon jemals gesehen und sieht ihn mit völlig neuen Augen und hat ganz neue Erkenntnisse. Ich glaube, das ist das Besondere an Gottes Wort. Hört nicht auf.
Der Kernpunkt hier ist, dass er sagt, die weltliche Weisheit und die göttliche können nicht miteinander. Nicht? Mhm. Vers 21 zitiere ich jetzt, weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, also das ist offensichtlich nicht kompatibel, und dann macht er daraus eine Satire. Gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt, das meint er ja nicht wörtlich. Das meint er so, dass das eine Predigt ist, die anderen für töricht halten. Mhm. Und bei ihm steht das eigentlich jetzt unter Anführungszeichen, nicht? Mhm. Durch törichte Predigt selig zu machen, die daran glauben. Das heißt, den lieben Gott kümmert das wenig, ob die Leute sich für klug halten. Er bringt einfach die Sache auf den Punkt und die daran glauben, werden gerettet. Auch wenn es die anderen für töricht halten. Habt ihr da einen Vergleich? Das gibt es doch öfters, dass Leute etwas für dumm halten und genau das ist die Lösung. Aber es ist zu einfach.
Also es gibt auf alle Fälle Dinge, von denen, die wir nicht verstehen und die wir uns nicht vorstellen können, aber der Realität ist es einfach egal, ob wir uns das vorstellen können.
Das ist ja
ob
cool.
Das,
ja.
Ob ich zum Beispiel für mich als Physiker der Dualismus des Lichts, Welle, Teilchen, ob ich das verstehe oder nicht, das ist dem Licht gerade egal.
Ja.
Sondern das ist einfach so. Und sagt, da kannst du jetzt noch ein bisschen dran kauen.
Ja.
Also, aber es ändert sich nicht dadurch, dass ich das nicht verstehe. Und solche Dinge, denke ich, haben wir in der Bibel auch.
Ja, der Wahrheit ist egal, ob wir sie verstehen
ganz
oder nicht.
Genau.
Ob wir sie um sie wissen oder nicht, ist der Wahrheit völlig wurscht.
Ob wir sie glauben oder nicht, das ist ein ganz wichtiger
Punkt. Ja, auch das.
Genau. Das ändert nichts an der
Wahrheit. Das, was wahr ist, real existiert für sich, ob, ob wir es verstehen oder nicht. Vers 22 zeigt nochmal den Unterschied zwischen Juden und Griechen. Interessant ist ja jetzt, dass er über die Griechen redet. Die Kreuzesache ist ja eine römische, nicht eigentlich. Aber die Griechen kommen hier vor. Die Juden fordern Zeichen. Das erinnert uns an die Evangelien, nicht wahr? Mhm. Jesus selbst hat mit den Leuten zu tun, die immer ein Zeichen wollen, ein Wunder. Und die Griechen fordern Weisheit. Da klingt doch ein bisschen Athen durch, findet ihr nicht? Die Szene am Areopag. Ein bisschen klingt das hier durch. Jetzt nicht, dass der Paulus in Athen etwas völlig Falsches gemacht hätte, so möchte ich es nicht verstehen. Ich glaube, er hat sich einfach auf die Athener eingestellt. Er ist ja von den Philosophen eingeladen worden dort und sollte mit ihnen diskutieren und er hat es gemacht. Aber es war eine, wir sagen auf Österreichisch, eine Itipfelreiterei, sonst gar nichts. Nicht, es ist nicht viel ausgekommen, obwohl einige gesagt haben, ja, wir wollen dich weiter davon hören. Also einige sind darauf eingestiegen, aber etliche haben ihn da voll abfahren lassen, weil es nicht in ihr System gepasst hat. Also, und er sagt, im Grunde genommen sagt der Apostel Paulus, das ist mir doch längst, entschuldigt die Ausdrucksweise, ich sage es einfach auf heutiges Deutsch, das ist mir doch längst zu blöd, auf dieser Ebene zu diskutieren. Das bringt eh nichts. Dann diskutieren wir über irgendwas rum. Aber das Eigentliche ist doch, Jesus ist am Kreuz gestorben und hat damit alle erlöst, die daran glauben wollen. Ob dir das jetzt dumm vorkommt oder nicht, das ist Fakt. Auf das will er raus. Genau. Und darum will er auch nicht mehr über Philosophie diskutieren an der Stelle. Nicht? Und er sagt dann eben, 23 bin ich jetzt wieder, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis. Warum? Gibt es mehrere Gründe, warum den Juden ein Ärgernis?
Und sei es bloß, weil sie ihn nicht steinigen durften.
Ja.
Im Jahr 31.
Und sei es bloß, weil er in ihr Messias-Konzept nicht hineingepasst hat.
Das habe ich auch nicht.
Oder sei es bloß, weil es eben mit den Römern zu tun hat und so weiter, obwohl sie ja mit den Römern da gepackelt haben eigentlich. Ja, genau. Nicht? Und den Griechen eine Torheit. Da fällt mir das wieder ein, Androklus betet seinen Gott an. Nicht so. Den Griechen eine Torheit. Aber dann göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Können wir das vielleicht ein bisschen betrachten? Worin besteht denn die Weisheit des Kreuzes? Wir entfernen uns jetzt so. Das ist jetzt ein Exkurs. Worin besteht für euch die Weisheit des Kreuzes?
Nee, ich denke, die Weisheit des Kreuzes besteht eben darin, dass wir erkennen und anerkennen, dass dieser allmächtige Gott, von dem wir in 1. Mose lesen, dass er spricht und es geschieht. Und also einfach eine Allmacht, eine Allgegenwart, eine Allwissenheit und so weiter hat, dass dieser Gott bereit ist, dieses allerletzte und schlimmste Schicksal auf sich zu nehmen, um dich und mich zu retten. Und das ist einfach unbegreiflich. Und ich denke, das ist eigentlich die Weisheit, die da drin steckt, dass erkenne, was ich bereit war für dich zu tun. Mhm. Vielleicht kann man es so sehen.
Ja, auf einen. Ja.
Und wenn man das vielleicht noch weiterdenkt, auch was der Preis ist, den man bezahlen muss, um Sünde wieder aus der Welt zu schaffen. Ja. Weil das ist das, was uns beschäftigt. Und die Sünde ist das, was uns knechtet, was uns niederdrückt. Und wir haben einen Gott, der sich entschlossen hat, eine Lösung anzubieten. Und ich glaube, im Kreuz wird das so offenbar, wie sonst nirgends, ja, was es kostet. Mhm. Ja, dass der Schöpfer des Universums auf sein ewiges Leben verzichtet und Mensch wird und bis zum Kreuz ist und bis zum Tod gehorsam ist. Für uns, an unserer Stelle.
Ja, du bist da gerade im Philipperbrief. wir gehen vielleicht kurz raus aus Korinther, um das mitzunehmen, und gehen in den Kolosserbrief. Kolosser, Kapitel 1, Vers 19 und 20. Da sagt der Apostel Paulus, kannst du das lesen, Dominik?
Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist.
Also durch ihn ist der Frieden mit allem auf Erden und mit allen im Himmel. Paulus zeigt, dass ja hier das Problem, das Gott gelöst hat mit dem Kreuz, ein riesiges ist. Wir haben auf der einen Seite dieses Problem, natürlich, wir sind alle Sünder und Gott möchte die Menschen aus der Sünde rausreißen und retten und wegbringen davon, das ist das eine. Aber er hat ja noch ein anderes Problem. Das Problem ist, dass ja ein riesiges Fragezeichen im ganzen Universum besteht durch die Anklagen des Teufels. Und dass praktisch das Kreuz Christi einen Sieg bringt, auf der einen Seite in Bezug auf uns, die wir verstehen, dass Jesus für uns gestorben ist und das annehmen für uns im Glauben und uns darauf berufen zur Vergebung unserer Sünden. Aber das noch viel größere, universale Problem, die Frage, ob man Gott vertrauen kann, ob Christus tatsächlich vertrauenswürdig ist oder ob nicht der Teufel oder Luzifer oder wie man ihn nennen will, mit seinen Argumenten gegen Gott nicht doch ein bisschen Recht hat. Das wird am Kreuz gelöst. Ich erinnere mich da an, ich war noch, was weiß ich, 16, 17, Gebetswoche in Bogenhofen. Bruder Knechtle war damals hier, der vielleicht manchem von euch noch ein Begriff ist. Und der hat das so erklärt, er hat gesagt, ein Riesenproblem im ganzen Universum, ein Problem mit der Sünde, wir sollen gerettet werden, der ganze Himmel soll versöhnt werden und Gott hat eine geniale Lösung. Er nimmt zwei Stück Holz und hängt daran. Das hat mich nicht verlassen.
Ich meine, was du ansprichst.
Und das finde ich, das ist das, was Paulus hier anspricht, also diese Genialität und das ist schon Weisheit. Wenn man jetzt denkt, er sucht sich das Ärgste aus, um damit seinen schlimmsten Feind zum Schweigen zu bringen. Das ist schon genial, vom Grund her. Ohne, dass er auch nur irgendeine Sache in der gleichen Form falsch macht wie der Feind. Weil manchmal sagt man, einen Feind dieser Kategorie kannst du ja nur besiegen, wenn du mit seinen Mitteln kämpfst. Und das macht Gott nicht.
Das kann Gott gar nicht.
Das macht er nicht. Er macht das anders.
Genau.
Und das ist...
Das ist die Lösung.
Ja, das ist für uns nicht wirklich nachvollziehbar. Aber es bringt uns auch, es macht uns den Mund auf vor Staunen und es bringt uns zum Schweigen. Weil wir verstehen, das ist eine andere Ebene hier. Nicht? Mhm. Ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte.
Das glaube ich, ist weg.
Okay.
Kein Problem.
Okay. Gut, ich bin dann nochmal hier im Text. Dann bringt er den Gedanken nochmal zu Ende, nicht? Und sagt, ich bin wieder im 1. Korinther 1, Vers 25 jetzt, denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Das ist so ein bisschen wie, wir sind die Ameisen und wir begreifen einfach nicht, was da oben vor sich geht in der ganzen Welt, nicht? Die göttliche Torheit, also wenn der liebe Gott dumm ist, ist er immer noch gescheiter als wir, sagt er. Nicht? Die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind, die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Und jetzt kommt er zu einer interessanten, wie ich meine, Schlussfolgerung für seine Umgebung. Er bringt diesen ganzen Schwall von Argument zu den Korinthern. Für ihre spezielle Situation, in der sie jetzt sind. Von der speziellen Situation, der Paulus macht ja hier kein langes Fackelding, er kommt ja im Grunde genommen sofort auf den Punkt. Da gibt's die Einleitung, nicht? Da haben wir halt nicht gelesen, aber im Kapitel 1, nicht? Die Einleitung, wo er halt seine üblichen Sachen sagt, nicht? Paulus, Apostel Jesu Christi, der Gemeinde zur Korinth, dem Gerechten und Geheiligten in Christus Jesus und so weiter. Und dann sagt er, nachdem er diesen langen Satz fertig hat, Vers 10, ich ermahne euch, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr einer Rede führt, lasst nicht Spaltungen unter euch sein, sondern haltet fest aneinander in einem Sinn und in einerlei Meinung. Und dann, es ist für mich gekommen und so weiter, dass Zank unter euch sei. Wenn man den aufmerksam liest, dann spürt man, dass dieses Spaltungsthema das Hauptthema ist über etliche Kapitel jetzt. Es geht bis Kapitel 7 noch hinein. Ja, 6, 7, dieses Spaltungsthema. Das heißt, das ist das Problem, dass er hier bearbeitet. Und jetzt bringt er hier sozusagen eine praktische Anwendung, weil man fragt sich ja, wie kommt er da zu dieser ganzen Argumentation über Klugheit und Weisheit und Torheit. Worum geht's denn da eigentlich? Ja? Und jetzt kommen wir schon langsam auf eine Anwendung. Welche Anwendung hat er? Kannst du lesen, Carmen? Seht an, liebe Brüder, bis zum Vers 26 bis 29.
Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weisen nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schande mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme.
Das ist interessante Argumentation, finde ich. Wie erklären wir das einem Menschen heute? Wie seht ihr das?
Ich glaube, das ist genau das, was du vorher, diese Genialität Gottes wird in den Vordergrund gerückt. Und indem ich verstehe, dass ich weiß, dass ich nichts weiß, kann ich dem Raum geben. Weil wenn ich meins davor stelle, dann blockiert sich's irgendwie.
Ja. Ja. Was denkt ihr? Ja.
Dieser menschliche Drang nach besser sein, noch mehr erreichen. Ich glaube, das haben wir alle in uns zu einem gewissen Grad drin.
Etwas zu sein.
Etwas zu sein, oder? Ja. Und ich glaube, hier kehrt es einfach nochmal radikal um und zeigt eben, dass der Wert im Christentum ist nicht ein weltlicher, orientiert sich nicht an Weltlichkeit, sondern orientiert sich allein an Gott und der Beziehung zu ihm, oder?
Ich meine, es entspricht dem Geist der Evangelien, nicht? Jesus sagt ja, er sei nicht gekommen für die Gerechten, sondern für die, die verloren sind. Er ist nicht gekommen für die Sehenden, sondern für die Blinden. Und das zieht sich ja durch. Da gibt es ja einige Aussagen. Das läuft immer auf das Gleiche hinaus. Wenn wir uns jetzt sagen, ja, was ist die Gemeinde? Die Korinther oder wir, das ist ja das Gleiche im Grunde genommen. Da sehe ich keinen Unterschied, nicht? Was ist die Gemeinde? Eine Ansammlung von lauter problembehafteten Leuten. Darf ich das so sagen?
Ein Krankenhaus. Nicht?
Ein Krankenhaus, wenn du so willst. Ja, was ist die Gemeinde? Und dann sagt er, hey, schaut's einmal. Ist das so? Ist das die Crème de la Crème? Oder wie ist das genau? Nicht? Und dann sagt er, aber Gott hat die alle erwählt, um durch die Genialität der Erlösung, die er hier anbringt, zu zeigen, was wirklich etwas ist, was wirklich der Weisheit Gottes entspricht. Und die ganzen Klugen, die sich für weise halten, nicht? Jesus sagt beim Gespräch mit dem Blindgeborenen, weil ihr sprecht, wir sind sehend, eure Sünde bleibt. Also die sich was einbilden drauf, wie cool sie nicht sind, da sagt Gott nein.
Nicht so. Das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass eben die Welt, diejenigen, die dieses Evangelium annehmen, ja eigentlich für Tore hält.
Ist so, ja.
Für Unverständige und so weiter. Und gerade das sind diejenigen, die von Gott geehrt werden, indem sie letztendlich auserwählt sind, erlöst sind, errettet sind. Und so weiter. Und damit stellt er das alles auf den Kopf. Die vor der Welt aufgrund ihres Glaubens nichts gelten, das sind die vor Gott ganz besonders.
Aber besteht da nicht die Gefahr, dass es wieder ins andere kippt?
Ja, wie bei den Juden.
Genau, gleich. Dass man das Gefühl hat, ja, wir sind elitär, wir haben ein bisschen, was andere nicht haben. Ich meine, wir können gerne über die Leute lachen oder wir können gerne über die Leute reden, die uns für dumm halten. Aber wie oft denken wir so über andere? Also ich meine, diese Gefahr und diese Gespräche habe ich in der Gemeinde auch schon mitgekriegt und vielleicht auch selbst mitgemacht. Also da muss ich mich auch selbst an der Nase nehmen, dass ich wirklich diese Demut auch behalte und auch als Gläubiger die Grenzen meiner Weisheit anerkenne.
Auch Paulus geht ja jetzt davon aus. Schau, wie es weitergeht. Von ihm kommt doch ihr her in Christo Jesu. Also wenn wir in Christus sind, nicht? Dann gehören wir zu dieser Gruppe, welche uns gemacht ist von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung, Jesus für uns, auf das, wie geschrieben steht. Und dann kommt genau, was du jetzt sagst, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn.
Ich glaube, das hilft, die Balance zu finden. Zu sagen, das heißt ja nicht, ich bin Schutt und Asche, ich weiß nichts, aber auch, ich bin nicht, ich überstelle mich nicht. Weil es ist ganz schwer, da den Mittelweg zu gehen.
Ja, die Jugend sind ja hier auch ganz Richtung. Schwer gescheitert zur Zeit Jesu, nicht? Auf der einen Seite das unterdrückte Volk, nicht? Aber auf der anderen Seite das auserwählte Volk. Mhm. Das ist ganz nicht so leicht gewesen, auch für die Juden nicht. Ja.
Aber indem uns die Bibel auf der einen Seite ganz klar den Spiegel hinhält und sagt, schau dich an, was hast du selber verdient? Ja, da ist keiner, der gut ist, auch nicht einer. Da bleiben wir nimmer für übrig. Also, und indem es mir zeigt, wie meine Situation tatsächlich ist, bewahrt es mich ein Stück weit vor Überheblichkeit. In der Gefahr steckt man trotzdem, da hast du natürlich recht, Dominik. Aber das ist das eine. Und andererseits, sie drückt uns aber nicht in den Dreck, indem sie uns zeigt, dass Jesus, der Schöpfer des Universums, bereit war für mich, für all meinen Dreck und all meine Sünden zu sterben. Mhm. Holt es mich aus dieser Situation wieder raus. Ich glaube, Gott hat sich was dabei gedacht, weil das schon ein gutes Mittel ist, wenn man sich beiden immer bewusst ist. Die Gefahr ist, dass wir das als Menschen leicht vergessen und dann in die eine oder andere Pfütze steigen.
Damit kommen wir im Grunde genommen zu unserem Appell für den heutige Betrachtung. Und ich finde, niemand kann ihn so gut formulieren wie Paulus selber. Kannst du uns lesen, Kapitel 2, Verse 1 bis 5, Dominik?
Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht.
Vielleicht ist euch das auch schon passiert. Kommt jemand zu euch und sagt, sag mal, da habe ich einen Menschen, der argumentiert so und so und so. Oder noch allgemeiner, wie kann man einem säkularisierten Menschen das Evangelium verkündigen? Die Frage nach der Methode. Mit welchen Überlegungen kann ich da einsteigen? Es gibt viele Möglichkeiten. Aber im Grunde genommen müssen wir doch zugeben, dass wo immer sich Glaube wachsend entwickelt, dass dort ein Wunder geschieht. Und dass wir nicht das erzeugen können mit irgendwelchen Argumenten. Wenn wir das einsehen, kommt mir vor, dass nicht wir das sind. Auch wenn wir die Zeugen sind, auch wenn wir die Bibelstunden geben. Aber es sind nicht wir. Das, was da passiert, so wie es hier steht, ist Geist, Kraft Gottes. Das können wir nicht erzeugen. Und wenn ich das begreife, dann bilde ich mir auch auf nichts mehr was ein. Ich glaube, das ist wesentlich. Nicht? Wir sind ja Zeugen. Wir sollen ja mit vernünftigen Worten über die Bibel reden, über die Botschaft Gottes in Jesus an die Menschen. Sollen wir. Aber immer mit dem Bewusstsein, wenn da irgendwas passiert, wenn da irgendein Hinwachsen zu Gott sich ereignet, dann ist das ein Wunder, das Gott macht. Das sind nicht wir. Und ich glaube, das, so verstehe ich's, das ist, was der Paulus meint. Dass das ohne Einbildung geschieht, ohne Einbildung auf eigene Weisheit und eigenes intellektuelle Argumentieren oder so.
Und wenn jemand das hätte argumentieren können, wäre es er.
Ja.
Oder? Und er selbst zieht die Grenzen. Ja, und ist schon spannend.
Und spricht so mit einer Gemeinde, denn das alles dient ja ihnen zu zeigen, es soll nicht einer sich dem anderen überlegen fühlen. Es sollen keine Spaltungen entstehen und dann die einen über die anderen herziehen und schimpfen und hin und her tun und so. Das soll ja alles nicht sein. Der ganze Korintherbrief, zumindest in diesen ersten 10 Kapiteln da, ja, 8, 9 und so weiter, da geht es ständig um dieses Spaltungsthema. Und sogar wenn wir dann am Ende mit 14 mit dem Reden in Sprachen und verschiedenen Sprachen zu tun haben, wird es immer noch um die Spaltung gehen. Also das ist ihm durch und durch gegangen. Diese eine Gefährdung der Einheit der Gemeinde durch eingebildete Klugheit. Ja, davon möge uns Gott bewahren. Ich danke euch für euer Mitwirken. Lieber Dominik, du betest mit uns zum Schluss.
Ja, wir beten noch. Ja, Jesus Christus, es tut gut, diese Verse zu lesen und darüber nachzudenken, was Weisheit ist, was du getan hast für uns, dass du diese Schande des Kreuzes auch auf dich genommen hast, für uns, aus Liebe zu uns, obwohl es eigentlich so absurd ist, dass du als Sohn Gottes auf diese Welt kommst und dich so behandeln lässt. Wir danken dir für die Liebe, die wir darin sehen dürfen und spüren dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du in uns auch diese göttliche Weisheit wachsen lässt im Umgang mit anderen Menschen, die dich noch nicht kennen, aber auch in der Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Wir danken dir dafür. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.